Herzlichen Dank für die Einladung, hier mit Ihnen, mit euch gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Herzlichen Dank auch für die Kollekte für das Weiße Kreuz. Dann auch bei der Gelegenheit nehme ich gern mit und für unsere Arbeit. Die meisten kennen es vielleicht, das Weiße Kreuz ist seit vielen Jahren Adresse im christlichen Raum für die ganz persönlichen, intimen Fragen rund um Ehe und Liebe, Paarbeziehung und Sexualität. Und wir wollen da sein und sind da für Menschen, die Fragen haben, die in Konflikten sind, wo die Ehe kriselt, die unterwegs sind in Richtung Partnerschaft oder denen es versagt geblieben ist oder zerbrochen ist. Es kommen Menschen zu uns, die nicht mehr loskommen von pornografischen Bildern, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollen. Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Auch Menschen, die gefährdet sind, selber solche Gewalt auszuüben. Menschen, die in ihrem Geschlechtserleben irritiert sind, die unglücklich sind mit ihrem homosexuellen, mit ihrem transidenten Erleben, nach Wegen suchen, wie sie als Christinnen und Christen leben können. Oder Menschen, die ihnen nahe sein wollen, die Fragen haben zu all diesen Themen. Damit beschäftigen wir uns. Wir wissen nicht alles. Und wir können nicht jeden Wunsch erfüllen, aber wir wollen unterwegs sein mit Menschen in diesen Fragen und die Hilfe suchen, die möglich ist und die Unterstützung geben, die wir können. Und das tun wir gern. Ich habe das Thema mitgebracht, ist vorhin schon genannt worden, Zukunftsangst und Zukunftshoffnung. Und auch die Gebete haben schon deutlich gemacht, wir brauchen das, wir sind erschüttert über, gerade auch über Bilder, die uns erreichen, gibt auch natürlich im persönlichen Leben Schicksalsschläge, aber gerade auch die Lage in dieser Welt macht uns Sorgen. Und dann sagt Jesus so einen Satz wie in Lukas 21, Vers 28, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Komischer Satz. Ich will ihm ein bisschen nachgehen. Also wir wissen, diese Welt war noch nie ein gemütlicher Ort. Manche Länder haben Zeiten des Friedens und des Wohlstands erlebt und einem Teil der Menschen ging es doch immer einmal gut, aber irgendwo war auch immer Krieg, auch in früheren Jahrzehnten in unserem Leben. Gab es Frieden in unserem Land und auch einigen Wohlstand, das war nicht überall so. Es gab Hunger, es gab Krankheiten, Naturkatastrophen, wir haben es oft nur aus den Nachrichten erfahren, aber andere Menschen hatten das hautnah, Unrecht, Gewalt, Verfolgung von Andersdenkenden. Nein, diese Welt war noch nie ein gemütlicher Ort. Und trotzdem hat sich seit einigen Jahren das Gefühl noch verstärkt bei vielen, dass es irgendwie immer schlimmer wird. Die Jahre der Corona-Situation mit allem, was sie mit sich brachten, an Todesfällen, an Langzeitschäden, an Einschränkungen und Ungewissheiten, auch an Streit darüber, wie man damit richtig umgehen sollte. Dann der Krieg gegen die Ukraine, jetzt auch schon so lange, der uns in Deutschland betrifft wie wohl kein anderer in den letzten Jahrzehnten. Die Bilder von zerbombten Häusern und leidenden Menschen und jetzt ganz neu hautnah in Israel. Ein Kollege von mir war jetzt dort, ist dann unter Mühen, hat er ausreisen können, ist jetzt wieder in Deutschland und hat erzählt, wie das so ist, wenn die Sirenen heulen und man von fern die Explosionen hört. Und auch die wir hier leben und uns vielleicht selber in Sicherheit wiegen können, da ist trotzdem die Angst vor Energiemangel, vor galoppierenden Preisen. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich selber gehöre zu den Menschen, denen es nach wie vor richtig gut geht. Viel besser als den meisten auf dieser Welt wahrscheinlich. Ich habe genug zu essen, ich habe eine warme Wohnung, ich habe eine Arbeit, die mich ausfüllt, Familie und vieles sonst, was andere nicht haben. Und trotzdem setzen mir die Nachrichten und die Bilder zu, die mich erreichen, vielleicht weil sie mich daran erinnern, wie zerbrechlich das alles ist. Frieden und Wohlstand, Gesundheit und Freiheit, all die Güter, die mir so selbstverständlich scheinen und die es doch in Wahrheit nicht sind. Auch mich befällt in diesen Zeiten Zukunftsangst. Auch ich brauche Worte, die mir Hoffnung geben. Und als Christ suche ich die in der Bibel. Allerdings entdecke ich zunächst, dass dunkle Zeiten und die damit verbundenen Ängste gar nichts Neues sind, das gab sie damals schon. Wie gesagt, diese Welt war noch nie ein gemütlicher Ort. Auch zu Zeiten der Bibel nicht. Die Bibel verkündet uns sogar schonungslos, dass wir in dieser Weltzeit auch gar nichts anderes erwarten sollen. Auch Jesus selber sagt das so in seiner letzten Rede, die uns die Evangelisten überliefert haben, in Lukas 21, aus der der Satz stammt, den ich schon gelesen habe. Ich lese mal noch auszugsweise einige Passagen aus dieser Rede, nicht alles, weil sie relativ lang ist. Von Lukas 21, Vers 8 an heißt es: Er aber sprach: Seht zu, lasset euch nicht verführen, denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's. Und die Zeit ist herbeigekommen, folget ihnen nicht nach. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Aufruhr, so entsetzt euch nicht, denn das muss zuvor geschehen. Aber das Ende ist noch nicht so bald da. Dann sprach er zu ihnen: Ein Volk wird sich erheben gegen das andere und ein Reich gegen das andere, und es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen, auch werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen, aber vor diesem allen werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und werden euch überantworten in Synagogen und Gefängnissen und euch für Könige und Statthalter führen um meines Namens willen. Und so geht das noch einige Zeit weiter, und dann sagt Jesus: Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Also zunächst mal danke, liebe Bibel, für diesen mutmachenden Ausblick. Das brauche ich bestimmt, dass mir jemand in diesen Zeiten sagt: Freut euch, es kommt noch schlimmer. Aber nun ja, die Bibel muss mir nicht jeden Gefallen tun. Und würde ich wollen, dass sie mir Illusionen macht? Dass sie mir goldene Zeiten verspricht, die dann nicht kommen? Ich suche ja nach der Wahrheit, wenn ich die Bibel aufschlage, und wenn das die Wahrheit ist, dann muss ich sie wohl oder übel auch hören. Auch in der Offenbarung finden wir ja diese Botschaft. Aber warum erzählt sie uns das alles? Will die Bibel uns Angst machen? Sollen wir versuchen, dieses Geschehen irgendwie aufzuhalten? Oder sollen wir uns vom Acker machen, ehe es richtig losgeht? Wie geht es uns mit diesen endzeitlichen Texten der Bibel? Wie gehen wir damit um? Und was sollen sie auslösen, was sollen sie nicht in uns auslösen? Ich möchte dem letzten Satz noch einmal nachlauschen. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Jesus sagt nicht: Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann verfallt in Panik und lasst alle Hoffnung fahren. Jesus sagt doch nicht: Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann verkriecht euch in eure Löcher und überlasst die anderen ihrem Schicksal. Sagt er auch nicht. Er sagt erst recht nicht: Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann versucht herauszufinden, weil es als nächstes kommt, und freut euch, wenn ihr richtig geraten habt. Und er sagt ebenso wenig: Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann sucht die Schuldigen und schimpft über sie. Das sagt er alles nicht. Er sagt: Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Jesus kündigt alle diese Ereignisse an, damit wir Mut fassen, finde ich paradox. Habt Mut, wenn das alles kommt, weil wir daran sein Kommen erkennen. Aber natürlich wäre es mir lieber, überhaupt gar keine Bedrängnis zu erfahren. Am liebsten würde ich Jesus das Versprechen abnehmen, dass mir das nie passiert, was er da sagt. Aber dieses Versprechen gibt er mir nicht. Jesus sagt uns vielmehr: Erschreckt nicht darüber. Es ist nicht das Toben unkontrollierter Gewalten. Es ist das letzte Aufbäumen des Bösen gegen meinen Sieg. Es sind Vorboten einer neuen, besseren Zeit. 2000 Jahre warten wir jetzt schon darauf, das ist für Menschen eine lange Zeit. Und trotzdem bringt uns jeder Tag dieser Zukunft näher, wenn Jesus recht hat. Aber ich glaube, es geht Jesus um noch was anderes dabei. Diese Schrecken dieser Welt, Kriege, Unheil, Katastrophen, die richten viel Zerstörung an, in Städten und in Dörfern, auch in Menschenseelen. Und für mich als Seelsorger und jemand, der sich auch ein bisschen mit Psychologie beschäftigt, finde ich, neben all den aktuellen Schrecken auch irgendwie den Gedanken ganz furchtbar, wie viele Menschen jetzt auch wieder traumatisiert sein werden und die Schrecken, die sie erlebt haben, mitnehmen in die Zukunft und womöglich weitergeben an ihre Kinder und sogar an ihre Enkel, denn solche Mechanismen gibt es. Wie soll das auch in Menschen wieder heil werden? Also es ist nicht nur die Zerstörung, die wir sehen, sondern es ist auch eine unsichtbare Zerstörung, die sich mit jeder Gewalttat verbindet. Aber es gibt noch etwas anderes, was dadurch zerstört wird. Diese Schrecken zerstören unseren Glauben. Oder sie wollen es jedenfalls tun. Sie wollen uns die Hoffnung nehmen und den Mut. Sie wollen uns weismachen, dass das Gute keine Chance hat und dass das Böse Sieger bleibt. Diese schrecklichen Dinge und diese schrecklichen Bilder und Nachrichten, diese Gräueltaten wollen unser Handeln lähmen. Das ist die Folge auch davon. Die Logik ist, eine so schreckliche Welt voller Krieg und Terror, wenn es einen Gott gäbe, dann könnte er das doch gar nicht zulassen. Also gibt es keinen. Und ich finde, nichts greift den Glauben mehr an als die Erfahrung von Unrecht und Gewalt, von Not und Elend. Und deshalb kann ich niemanden verurteilen, der im Krieg, der in Krankheit, der unter Folter oder nach dem Verlust seiner Liebsten den Glauben verloren hat. Die Frage, wie wir Gottes Liebe und das Leid in der Welt zusammendenken können, ist, glaube ich, die mit Abstand ernsteste Frage, auf die der Glaube treffen kann. Und an keiner Frage fallen allzu schnell gegebene fromme Antworten so kläglich aus wie an dieser Frage. Wo ist seine Liebe? An den dunklen Orten und in den dunklen Zeiten. Wie sehr Leid mit Gott auch auseinanderbringen kann, das sehen wir im Buch Hiob. Satan wettet mit Gott. Der Hiob, der gibt dich auf. Der wird unter dem Leid zusammenbrechen und dir absagen. Ein ganzes Buch beschäftigt sich mit diesem Glauben zerstörenden, Vertrauen zerstörenden Effekt, den das erlebte Leid haben kann. Aber Hiob widersteht dem Leid. Es funktioniert nicht. Hiob hält an Gott fest. Und zwar nicht dadurch, dass er den superschlauen Erklärungen seiner Freunde glaubt, die sich von Kapitel zu Kapitel ratloser anhören, sondern indem er sich an Gott festkrallt, trotz aller Enttäuschung, trotz allem Schmerz. Er klagt Gott sein Leid, er klagt Gott sogar an, er sagt Gott schreckliche Dinge, aber er sagt sie Gott. Er hält an Gott fest. Das Leid ist da, es geht nicht einfach weg, aber Hiob will in diesem ganzen Leid jetzt nicht auch noch ohne Gott sein. Das ist die Herausforderung in der Begegnung mit dem Leid, das ist die Herausforderung, wenn ich auch in Abgründe von Schicksalen blicke und mich auch manchmal frage, oh, was kann ein Menschenleben so alles kaputt sein? Gott, was ist da los? Und was soll da geschehen? Das ist die Herausforderung. Nicht der Logik zu folgen, dass Gott durch das Böse widerlegt wird. Nicht der Logik zu folgen, dass es diesen Gott nicht geben kann. Nicht dem Bösen zu glauben, dass es Sieger bleibt, auch wenn es so aussieht. Wenn es wirklich manchmal so aussieht. Gott kommt zum Ziel. Auch durch alle Schrecken dieser Weltzeit hindurch. Und Jesus sagt hier etwas, finde ich, Ungeheuerliches. Diese Schrecken sind sogar in Wahrheit Anzeichen seines Kommens. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. So sicher wie dem Winter der Frühling folgt, so sicher folgt den dunklen Zeiten der neue Himmel und die neue Erde, von denen es heißt. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Weiß nicht, haben Sie mal am Gleis gestanden und auf den Zug gewartet? Und der kommt nicht, ist auch noch nicht zu sehen, aber auf einmal fängt es in der Schiene an zu zirpen. Und dann wissen Sie, jetzt kommt der Zug, auch wenn er noch gar nicht zu sehen ist. Wenn es uns gelänge, die Wirren dieser Zeit so zu deuten, als Geburtswehen einer neuen Zeit, Jesus erspart uns das Dunkle nicht. Aber er gibt uns eine neue Sicht darauf, oder er will es wenigstens. Wir sollen nicht auf das schauen, was uns Angst macht, sondern wir sollen ihn dahinter erkennen. Wir sollen nicht auf uns und unsere schwachen Kräfte schauen, sondern auf ihn. Wir sollen auch nicht unsere Hoffnungen auf irgendwelche Mächte setzen, sondern auf ihn. Wir erwarten nicht den Weltuntergang, wir erwarten das Kommen Christi. Und deswegen wenden wir uns auch nicht von der Welt ab, sondern wir wenden uns den Menschen in der Welt zu, gerade denen, die vom Unheil betroffen sind, gerade denen, die keine Hoffnung haben. Und nicht, weil wir den Himmel auf Erden herstellen wollen, das wird uns nicht gelingen. Aber wir können im konkreten Unheil Menschen helfen, wir können ihnen auch Mut geben. Und dazu gehört für mich auch, dass wir nicht zuerst nach Schuldigen suchen, das ist eine beliebte Übung, immer gleich irgendwen als schuldig zu finden für irgendwas, was schief geht. Nicht nach Schuldigen zu suchen, sondern vor allen Dingen nach Lösungen. Nach Auswegen aus mörderischen Konflikten, nach Lebensweisen, die die Zerstörung dieser Welt wenigstens mildern, die der Gewalt, der Maßlosigkeit entgegenwirken, die immer wieder so viel kaputt macht. Da geht es gar nicht darum, dass wir Recht behalten mit unserer Sicht der Bibel oder mit unserem Glauben oder irgend sowas. Es geht einfach nur darum, dass wir Hoffnung behalten. Nein, wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen erst recht nicht, wann. Aber wir wissen, wer kommt. Das muss genügen und das genügt auch. Amen.